Ja, auch von mir nochmal ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen, soweit nicht schon passiert. Jahreslosung 2020, wer weiß sie schon? Ich glaube, hilf meinem Unglauben, genau. Damit möchten wir uns heute beschäftigen. Ich möchte mit etwas beginnen, was ein Kollege von mir erzählt hat, Ernst Günther Wetzel. Er beschreibt etwas, was deutlich macht, auf welchem Hintergrund diese Jahreslosung geschrieben ist. Von der werden wir auch gleich was hören. Der Ernst Günther Wetzel beschreibt von einer Erfahrung, die er hatte mit einem jungen Paar. Das Paar war also gläubig, ihnen ging es gut, sie waren glücklich und zufrieden. Dann wurde das zweite Kind geboren, auf das sie sich gefreut hatten. Und dann war es so, dass das Kind irgendwann an einem plötzlichen Kindstod verstorben ist. Und dann wurde das Kind, weil man immer gucken muss, ob die Eltern irgendwie was gemacht haben, musste obduziert werden. Und der Vater war angesichts dieser Tragödie und dass sie das Kind jetzt mitgenommen haben zum Obduzieren, so erschüttert, so am Boden zerstört, dass er losgegangen ist und Suizid begangen hat. Und diese Frau hatte dann am gleichen Tag ihren Mann und ihr zweites Kind beerdigen müssen. Und für sie ist die Welt zusammengebrochen, ihre Glaubenswelt in sich zusammengestürzt. Und der Ernst Günther Wetzel schreibt, er als junger Pastor durfte dann zu diesem Paar gehen und hat gesagt, er hat sich noch nie so hilflos gefühlt in dieser Situation. Was soll er diesen Menschen sagen, die eben erlebt haben, nicht nur, dass irgendjemand irgendwo stirbt, sondern dass der Tod plötzlich ganz persönlich auf eine schreckliche Art und Weise die eigene Familie betrifft. Und dann bekommt das eine ganz andere Situation, eine ganz andere Schwere und man ist natürlich viel tiefer davon erschüttert. Was tun, wenn mal der Boden also nicht nur wankt, sondern auch richtig zusammenbricht, wenn man auch als Gläubiger erlebt, dass manches vollkommen schief geht, auf jeden Fall ganz anderes, als man sich das gewünscht hat. Dann wird mancher denken, Gott hat mich vergessen, Gott hat meine Gebete nicht erhört, warum ist mir das passiert? Was habe ich falsch getan? Man kommt dann auf die komischen Gedanken. Darum habe ich die Predigt heute überschrieben, im Glauben Zweifel, im Zweifel Glauben. Das ist nämlich der Zwiespalt, in dem diese Jahreslosung geschrieben ist. Die Situation der Jahreslosung war ähnlich. Also eine Familie hat ein Kind bekommen und es wird berichtet in dem Text in Markus 9, dass das Kind von einem bösen Geist besessen ist. Wir erfahren nicht, wie es dazu kam. Aber es äußert sich in der Form, wie wenn jemand einen epileptischen Anfall hat. Aber sowohl Jesus als der Vater sprechen davon, dass es ein böser Geist ist. Dieser Junge wird manchmal von diesem bösen Geist zu Boden geworfen. Er hat Schaum vorm Mund. Und der Vater beschreibt, dass er das erlebt hat, dass das Kind immer in der Gefahr stand, ins Wasser oder ins Feuer zu fallen. Und er musste immer seinem Kind hinterherlaufen und es retten auf verschiedensten Situationen. Und für Eltern ist es mit das Schlimmste, das eigene Kind leiden zu sehen und nicht helfen zu können. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Mann und sicher auch seine Frau alles Mögliche getan haben, was man eben tun konnte, um Hilfe für das Kind zu bekommen. Man ging zu den Ärzten der damaligen Zeit, manchmal vielleicht mit Hoffnung, dass die was tun können. Und jedes Mal ist man zurückgekommen und hat gemerkt, sie können es nicht. Dann gingen die Leute zu Leuten, die Wunder versprochen haben, in der Hoffnung, dass die vielleicht ihrem Sohn helfen können. Und auch da sind sie jedes Mal enttäuscht zurückgekehrt. Jesus war gerade auf dem Berg, wo er verklärt wurde, das heißt, wo Gott zu ihm gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Er kommt runter und dann sieht er Menschen im Streit, in der Diskussion, und zwar seine Jünger mit den Schriftgelehrten. Und er geht hin und fragt, was ist los? Und dann sagen die Leute, sagt der Vater, ich bin mit meinem Sohn, mit meinem kranken Sohn zu dir gekommen und deine Jünger haben versucht, ihn zu heilen, aber sie konnten es nicht. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr Kleingläubigen, ihr ungläubiges Geschlecht. Und dann sagt er, bring deinen Sohn zu mir. Und als der Sohn zu Jesus gebracht wird, ist es so, wie wenn der böse Geist merkt, es geht ihm sozusagen an den Kragen. Er wirft den Sohn wieder zu Boden, der kriegt wieder einen Anfall. Und Jesus lässt ihn eben erzählen. Und dann sagt dieser Mann, Herr, wenn du kannst, dann mach meinen Sohn gesund. Und Jesus sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und dann schreit der Mann seine Verzweiflung heraus, seine Hoffnung, seine Enttäuschung und sagt eben diesen Satz: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das steckt dahinter. In dieser schwierigen Situation bringt er nur das über die Lippen. Da steht extra, er schreit. Der sagt das nicht, der ruft das richtig laut raus: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann spricht Jesus, gebietet dem Geist, diesen Jungen zu verlassen. Der Junge wird wieder niedergeworfen, bekommt im Prinzip noch einen letzten Anfall. Dann muss dieser Geist weichen. Der Junge liegt da wie tot und Jesus richtet ihn auf. Er ist nicht tot, Jesus hat ihn frei gemacht. Und ich möchte an der Jahreslosung so drei Gedanken auf uns übertragen, die uns helfen können, was das für uns bedeutet, wenn man diesen Zwiespalt manchmal auch kennt, zwischen unseren Vorstellungen und dem, wie unser Leben manchmal ist, dass manchmal eben auch Schweres geschieht. Den ersten Gedanken habe ich überschrieben: Im Glauben Zweifel, im Glauben Zweifel. Wisst ihr, was mich an dieser Geschichte beeindruckt, ist diese Ambivalenz des Vaters, das Hin- und Hergerissensein. Auf der einen Seite will er ja glauben und auf der anderen Seite kann er sagen, aber ich glaube trotzdem nicht richtig. Ich kann es fast nicht mehr glauben, ich habe schon so viel erlebt. Und darum übersetzt die neue Genfer Übersetzung den Vers, finde ich richtiger: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Also ich brauche Hilfe. In dieser Situation bin ich einfach verzweifelt. Wenn wir hier von Glauben sprechen, der Begriff des Glaubens im Neuen Testament heißt nie nur etwas für wahr halten. Also natürlich halte ich als Christ auch etwas für wahr. Aber auch die Dämonen glauben, dass Jesus der Christus ist, aber sie zittern. Das für wahr halten alleine reicht nicht. Es ist ein Beziehungsbegriff. Ich mache mich an Christus, an Gott fest. Ich setze mein Vertrauen in ihn. Ich glaube nicht nur etwas, sondern ich vertraue ihm wirklich. Diesen Glauben möchte er eigentlich leben, aber er merkt, er ist hin und her gerissen, eben weil er so viel erlebt hat. Wisst ihr, und ich finde, das ist die mutigste, die ehrlichste, die wahrhaftigste Weise, den Glauben zu beschreiben, wie dieser Mann, diesen Zwiespalt: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er muss es bekennen. Es heißt ja, mein Unglaube. Also nicht nur der Unglaube, mein eigener Unglaube. Und wisst ihr, ich bin sehr dankbar und ermutigt, dass auch die Bibel und ich aus meinem Leben und du wahrscheinlich auch diesen Zwiespalt auch kennen von Glaube und Unglaube. Das liegt manchmal gar nicht so weit auseinander. In Apostelgeschichte 12 wird Petrus verhaftet, ins Gefängnis geworfen. Dann heißt es in Apostelgeschichte Vers 12, Vers 5, sie beteten die ganze Zeit ununterbrochen für ihn. Also das noch nicht. Sie beteten ununterbrochen für ihn und dann lässt Gott ein unwahrscheinliches Wunder geschehen. Obwohl so viele Leute Petrus bewachen, führt ihn ein Engel aus dem Gefängnis, die Fesseln fallen ab, er kann durch die verschlossenen Tore, weil der Engel ihm die Tore öffnet, die Gebete werden erfüllt. Und Petrus kommt also in das Haus, wo sich die Gemeinde versammelt, klopft an die Tür und das ist das Interessante an der Geschichte, dann kommt die Magd Rode heißt die, die macht die Tür auf, sieht Petrus, ist so erschrocken, dass Petrus vor der Tür steht, dass sie die Tür wieder zumacht. Dann geht sie erstmal zu den anderen Jüngern und sagt, Petrus steht vor der Tür. Und dann sagen die anderen Jüngern, genau, du bist von Sinnen. Ist das nicht paradox? Die haben 24 Stunden gebetet, dass Petrus aus dem Gefängnis freikommt und können es trotzdem nicht glauben. Und als er vor der Tür steht, sind sie erschüttert, dass Gott ihr Gebet erhört hat. So kann es manchmal sein, dass man auf der einen Seite glaubt und irgendwie innerlich doch zerrissen ist und nicht glauben kann. Dass man manchmal zweifelt. Also ich kenne so einen Zwiespalt, wenn ich manchmal für Leute bete. Ich weiß, Gott kann Menschen gesund machen. Habe ich teilweise auch schon erlebt, dass Menschen gesund wurden. Aber im Hinterkopf habe ich dann oft gleich, aber was ist, wenn Gott das Gebet nicht erhört? Wenn Gott für diesen Menschen was anderes im Sinn hat. Oder dass manchmal Diagnosen von Ärzten so eine Macht auch auf mich haben, als meine Frau also todkrank war, meine verstorbene Frau, und der Arzt gesagt hat, sie wird sterben, das ist wie ein Damoklesschwert, das über dir schwebt. Du glaubst zwar, dass Gott gesund machen kann, auf der anderen Seite hast du diese Diagnose und dann kennst du genau diesen Zwiespalt zwischen Glauben und Unglauben. Dieses Hin- und Hergerissensein. Und wenn wir ehrlich sind und du ehrlich bist, dann wirst du das auch in deinem Leben entdecken, dass es im Glauben Zweifel gibt. dass sich manchmal in unsere theoretische Überzeugtheit, dass Jesus alles tun kann, durch die Hintertür der Unglaube hereintritt und das wieder irgendwie in Zweifel ziehen möchte. Aber ich möchte etwas dir mitgeben. Es gibt verschiedene Formen von Zweifeln. Es gibt Zweifel, der damit kokettiert, so stolz umherschreitet, dass er Gott nicht braucht. Von diesem Zweifel reden wir nicht. Aber es gibt Zweifel, der Antworten sucht, der eben nicht weiß, wie es weitergeht. Von diesem Zweifel redet dieser Vers. Dieser Zweifel, der trotzdem zu Gott kommt, der Jesus anruft. Und so ein Zweifel kann sogar zum Gewinn werden, weil der sucht Antworten. Frederik Büchner hat einmal das schöne Zitat geschrieben: Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten ihn wach und in Bewegung. Zweifel bringen uns in Bewegung, weil ich nach Antworten suche. Ich bin nicht mit einfachen Antworten zufrieden, sondern ich frage Gott, warum. Manche Antworten kann man finden, wenn man zum Beispiel gute Bücher liest von C.S. Lewis oder wer es wissenschaftlich braucht, von John Lennox, ein Mathematiker. Das hilft manchmal, Antworten zu finden auf Fragen, auf Zweifel, die ich habe. Manchmal nützt es, mit Mitchristen zu reden. Aber Zweifel sind nicht grundsätzlich schlecht, sondern manchmal sind sie wirklich gut. Es nährt mein Denkvermögen, es hält mich in Bewegung, es bringt mich dazu, Antworten zu suchen. Es hält mich auch demütig, weil ich weiß, dass ich nicht alles kann und manchmal einfach Zweifel habe. Es hütet, schützt mich vor Besserwisserei. Jemand, der Zweifel kennt, kann auch anderen Menschen, die in Zweifel sind, eine Hilfe sein, weil die wissen, der ist ja genauso wie ich, der hat auch nicht alles verstanden. Das Gegenteil des Zweifels wäre eben falsche Selbstsicherheit, dass ich gar nicht mehr zweifle, weil ich denke, ich weiß alles. Aber die Gefahr ist, dass man dann arrogant wird, hochmütig wird und sich auf diese Weise auch von Gott entfernt. Also der erste Gedanke, und das möchte ich dir so mitsehen, es darf sein und es kann sein, dass in meinem Leben manchmal beides gleichzeitig da ist, Glaube und manchmal auch Unglaube, Glaube und manchmal auch Zweifel. Und dass das gar nicht schlimm sein muss, wenn es mich zu Gott bringt. Weißt du, Gott, der hat kein Problem mit deinem Zweifel, sondern der ist die beste Adresse für deinen Zweifel. Damit kann ich hingehen, ihm das sagen. Und Gott will uns helfen, mit dem Zweifel und dem Unglauben umzugehen und uns Neuvertrauen zu schenken. Das möchte er. Und ich möchte einfach Mut machen, dir selber und auch in der Gemeinde, dass auch Mut da ist, mal zu sagen, ich habe Probleme, ich zweifle an manchen Dingen. Das ist wichtig, damit wir nicht Heuchler werden und so tun, als hätten wir nie Probleme. Also hab den Mut, ehrlich zu sein und zu sagen, mein Unglaube, und auch davon zu reden. Nur so kann man sich helfen lassen. Der zweite Gedanke ist dann im Zweifel Glauben. Also schwierig wird es, wenn man, schwierig ist nicht, wenn man sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist ja dieser Vers. Schwierig wird es, wenn ich sage, das war's für mich, Gott, ich brauche dich nicht. Dann hätte der Zweifel mich in eine falsche Richtung geführt. Wisst ihr, ich finde, der Vater ist ein Beispiel dafür, in diesem Hin- und Hergerissensein macht er etwas, was du und ich eben auch tun sollen. Er geht zu Jesus und er sagt ihm das. Das ist mein Zweifel. Ich glaube und irgendwie kann ich es trotzdem nicht richtig glauben, weil ich schon so viel erlebt habe. Und damit ist er in einer guten Tradition. Guckt im Alten Testament die Klagelieder, wo Menschen, die an Gott gezweifelt haben oder Fragen hatten, Gott nicht verstanden haben, die haben das Gott gesagt. In Psalm 13 sagt David: Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Dann geht es weiter: Wende dich zu mir, Herr mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Der Vater wie David klagen Gott ihre Not. Sie kommen also zu Gott, er ist der Adressat und ihm sagen sie, was ihnen auf dem Herzen liegt. Zweifel kann in Klagen umgewandelt werden, die Gott Ehre machen. Also Klagen kann manchmal sein Anbetung in der Tiefe. Mir geht es schlecht und ich klage das Gott und trotzdem bete ich ihn damit an, weil ich sage, ich brauche dich. Ich komme damit nicht zurecht. Oder wie es Peter Hane mal gesagt hat, wo ich mich Gott anvertraue, kann aus dem Klagelied ein Lobgesang werden. Obwohl ich gar nicht singe, aber allein weil ich es Gott gesagt habe, habe ich Gott damit die Ehre gegeben und mir habe ich eine Möglichkeit gegeben, über das zu reden, was mich betrifft. Ich komme zurück zu der Geschichte am Anfang. Ihr erinnert euch an diese schreckliche Situation, dass der Vater sich umgebracht hat, das Kind gestorben ist und die Frau erschüttert war. Und der Ernst Günther Wetzel hat eben geschrieben, dass er die Frau später wieder besucht hat, öfters. Und dann Jahre danach hat sie ihm gesagt, weißt du, das Beste, was du mir damals in dieser Situation gesagt hast, weißt du, was das war? Und sagt, nee, ich weiß es nicht, aber ich würde es gerne wissen, weil er hat sich selber in dieser Situation als vollkommen ratlos empfunden und wusste nicht, was soll ich dieser Frau sagen? Und er hat sie gesagt, das Beste, was du mir sagen konntest, war, sag es Gott. Und dann sagt sie damals, und dann habe ich dir gesagt, ich kann das Gott doch nicht sagen, meine ganze Wut, meine Enttäuschung, meine Verzweiflung. Und dann hat er gesagt, doch, sag es Gott. Sag Gott alles, was auf deinem Herzen ist, was du nicht verstehst, wo er dir wehgetan hat oder wo du das empfunden hast, wo er dich verletzt hat, was dir nicht gefallen hat, wo du nicht mit zurechtkommst, sag es Gott. Und sie sagt, das habe ich getan mit meinem kleinen Glauben, den ich noch hatte, mit dem Senfkornglauben. Ich habe alles Gott gesagt. Und er sagt, dieser kleine Glaube, das hat mich durchgetragen, dass ich jemand hatte, dem ich das sozusagen sagen konnte. Also nochmal, der Notruf des Vaters von David zeigt den einzig guten Weg, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir Gott nicht verstehen, hin zu Gott zu gehen und ihm das zu sagen. Da bist du an der richtigen Adresse, auch wenn du vielleicht nicht die Antworten bekommst, die du brauchst, aber du kannst es mit Gott besprechen und der kann damit umgehen. Nochmal, auch wenn du vielleicht manchmal Dinge sagst, die theologisch nicht durchdacht sind, Gott wird deshalb nicht böse auf dich sein. Er freut sich, wenn du ihm sagst, was dir auf dem Herzen liegt, was dir auf der Seele brennt. In tiefster Not, in größten Zweifel, selbst im Gefühl der Gottverlassenheit, ist es der beste Weg, zu Gott zu kommen und ihm das zu sagen. Und vielleicht wie der Vater, Gott das auch rauszuschreien, in der Verzweiflung, in meiner Unsicherheit, in der Not, einfach zu schreien, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich verstehe das alles nicht. So wie Jesus am Kreuz, der hat es nicht aus Zweifel getan, aber er hat auch gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Jesus das darf, darfst du das auch. Er hat uns damit einen Weg gegeben, dass wir zu Gott kommen können und ihm das einfach sagen dürfen. Das Dritte, was in diesem Text drinsteckt, im Blick Jesus. Wie kann ich jetzt aber so einen Glauben in Unglauben leben? Jesus hat in diesem Text gesagt, wenn wir es einmal anschauen, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Macht Jesus dem Mann hier einen Vorwurf und sagt, du glaubst nicht genug, du hast dich nicht genug angestrengt? Ich kenne Menschen, die sagen, sie müssen proklamieren, wenn sie krank sind, dass sie schon gesund sind und fest daran glauben und nichts verzweifeln, damit sie gesund werden können. Also man muss also schon sagen, ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund, damit man gesund wird. Meint Jesus so eine Form von Glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt? Ich glaube, dass Jesus das garantiert nicht meint, diese Art von Glauben. Weil dann wäre Glaube ein Werk, das wäre eine Leistung, was ich bringen muss, um Gott zu beeindrucken. Also das meint Jesus nicht. Ich muss nicht Glauben produzieren, damit Gott sagt, so jetzt reicht's, ab diesem Limit ist es gut, jetzt mache ich dich gesund. Das meint Jesus nicht. Was er meint, möchte ich euch mit dem Flugzeug deutlich machen. Reinhard Holmer, ein Pfarrer, hat das mal so beschrieben. Der flog mal in Russland mit einem Flugzeug, allerdings nicht mit so einem, sondern das war ein Inlandsflug in Russland. Dann beschreibt er, wir mussten zu Fuß über die Landebahn, also das kurze Stück, kam dann zu diesem Flugzeug und er hat das russische Flugzeug gesehen, das war ein etwas älteres. Er hat gesagt, das Erste, was er gesehen hat, die Gummireifen waren vollkommen abgefahren und man konnte schon teilweise das Leinen sehen an den Reifen. Dann ging er in das Flugzeug und hat gesagt, aus den Luftschlitzen kam keine Luft, aber aus Stellen, wo eigentlich keine Luft rauskommen hätte dürfen in dem Flugzeug. Und er setzte sich in das Flugzeug mit einem sehr mulmigen Gefühl. Und dann sagt er, neben ihm saß sich ein Russe, der war vollkommen ruhig und hat gesagt, können den russischen Piloten vertrauen, die wissen, was sie machen, die sind vollkommen fit. Der Russe hat dann sein Hähnchen gegessen, hat geschrieben, mir war nicht ganz so nach Essen zumute, er hatte ein bisschen Bange. Und hat er geschrieben, der Russe hatte einen großen Glauben und bei ihm war der Glaube sehr klein. Hat er gesagt, aber dann hat er ein Beispiel gezogen auf sein Leben als Christ, hat gesagt, eigentlich sind wir beide in der gleichen Situation. Wir beide mussten einmal den Glauben haben, in das Flugzeug einzusteigen, aber als wir drin waren, war es vollkommen egal, ob ich einen großen Glauben hatte oder einen kleinen Glauben. Es lag nicht an meinem Glauben, sondern am Flugzeug. Ob das Flugzeug durchhält und die Piloten gut sind. Und er hat gesagt, sicher, mit einem großen Glauben hat man es vielleicht einfacher, wenn man im Flugzeug sitzt und sagt, es wird schon gut gehen, als mit einem kleinen Glauben, der vielleicht Angst hat. Aber er hat gesagt, das Entscheidende ist das Flugzeug. Und dann hat er gesagt, wenn Jesus hier spricht über alles ist möglich, dem, der da glaubt, dann meint er nicht, ob mein Glaube groß oder stark ist, sondern ob ich Jesus vertraue. Der ist das Flugzeug, der mich trägt. Und der ist nicht so eine Klapperkiste, wo man sich überlegen muss, ob ich da einsteige. Der Hudson Taylor hat das anders formuliert. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Das meint Jesus. Wenn Jesus sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt, spricht er eigentlich zuerst mal von sich selbst, weil er ist der, der der Glaube in Person ist und ihm ist alles möglich. Mir ist alles möglich, wenn ich dem, der alles möglich ist, vertraue, nämlich Jesus. Versteht man den Unterschied? Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass ich nicht Glauben produzieren muss, sondern Vertrauen in Jesus haben soll. Darum geht es in diesem Text. Glauben in Jesus, dem alles möglich ist. Es geht darum, alles von Jesus zu erwarten. Ich binde sozusagen mein Leben an Jesus als Lokomotive. Ich bin der Waggon und Jesus zieht mich. Und ob ich dann am Bahnhof ankomme, liegt an der Lokomotive, nicht an mir als Anhänger. Im Prinzip ist diese Geschichte eine Illustration dessen, was auf dem Berg der Verklärung passiert ist. Da war hier Jesus vorher. Auf dem Berg der Verklärung ist nämlich ganz interessant, dass Gott ja aus der Wolke spricht, das ist mein lieber Sohn, Mose und Elia erscheinen, die Jünger wollen Hütten bauen. Und am Ende heißt es dann in Markus 9, Vers 8, plötzlich war es so, als sie umherblickten, sahen sie bei sich niemand außer Jesus allein. Als wäre es von Gott gewollt, war es mit Sicherheit, mussten alle verschwinden. Elia ist weggegangen, Mose war nicht mehr da, nur Jesus blieb zurück. Wenn man ein Foto von dem Berg der Verklärung gemacht hätte, ich liebe so Programme, wo man Leute ausschneiden und woanders reinstecken kann, ne, in eine ganz andere Umgebung. Wenn man so ein Foto von dem Berg Verklärung gemacht hätte, hätte man alles wegschneiden können. Man hätte den Berg wegnehmen können, Mose wegnehmen können, Elia wegnehmen können, diese Hütten, die sie gar nicht gebaut haben, ihre Vorstellungen wegnehmen können. Nur Jesus, den durfte man nicht wegnehmen. Und der ist der Einzige, der geblieben ist. Jesus ist der, auf den es ankommt. Der alleine im Vordergrund steht. Und die Frage an dich und mich ist eigentlich in diesem Text, ob ich glaube, dass Jesus genügt. In dem, was mich manchmal umwirft, was ich nicht verstehe, was mir schwerfällt, ob ich Jesus vertraue. Vertraue ich Jesus, dass ich sage, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich kann niemandem versprechen, dass dunkle Seiten des Lebens an uns vorbeigehen. Das maße ich mir nicht an und ich halte es auch nicht für realistisch. Das Schöne ist, dass Gott trotzdem auch in den dunklen Seiten bei uns sein wird. Und dass ich dann dieses Gebet dieses Mannes zu meinem Gebet machen kann. Und das Schöne an der Geschichte ist, als der Junge am Ende niederfällt, bevor er dann von Jesus aufgerichtet wird, die Leute halten ihn für tot. Aber er ist nicht tot, sondern Jesus nimmt ihn bei der Hand, heißt es in Markus 9, Vers 27. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Das Interessante, im Griechischen stehen da die gleichen Wörter, die bei der Auferstehung von den Toten von Jesus benutzt werden. Ich möchte das mal so übertragen sagen. Wenn du niedergefallen bist, mit dieser Kraft, mit der Gott Jesus vom Tod auferweckt hat, reicht Jesus dir seine Hand und richtet dich auf. Vielleicht auch erst in der Ewigkeit. Und das Leid nimmt vielleicht erst dann ein Ende. Aber dieser Satz gilt, weil dieses Aufrichten Jesu ist diese Macht, die stärker ist als der Tod. Ich möchte das so zusammenfassen zum Schluss. Also ich habe mir vorgenommen, da wir bei guten Vorsätzen sind, ich möchte in kleinen Schritten lernen, Jesus mehr zu vertrauen. Und ich möchte mir auch erlauben, Zweifel nicht runterzuschlucken, sondern zu sagen, wenn mir Dinge manchmal schwerfallen. Dass ich das auch sage, weil ich weiß, dass es nicht nur für mich wichtig ist, sondern auch für andere, denen es auch so geht. Und ich möchte lernen, Zweifel vor allem Gott zu sagen, bei ihm zu klagen. Und ich möchte auf Jesus schauen, weil er derjenige ist, der am Ende übrig bleibt. Wenn alles weg ist, Jesus bleibt. Und der Glaube auf ihn, der lohnt sich. Der ist der, der trägt. Ich will an den glauben, ich will an dich glauben, hilf mir dabei. Ich möchte zum Schluss ein Gedicht lesen, manche haben es auf den Plätzen, es hat nicht für jeden Stuhl gereicht, aber ich fand das sehr schön, das bringt diese Geschichte sozusagen, fasst das gut zusammen. Eigentlich geht es um den zweifelnden Thomas, aber es passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge zu dieser Geschichte von Brigitte Seifert. Und ich finde, also mich hat es sehr berührt, das so zu lesen. Vielleicht könnt ihr es mitnehmen, auch nochmal zu Hause lesen und euch da Gedanken zu machen. Sie hat geschrieben, mein Herr und mein Gott, du stehst vor mir, obwohl mein Herz voller Zweifel ist. Gebeugt bin ich, voller Fragen, die keine Antwort finden, finde keinen Halt mehr in mir selbst. Das Leben hat bittere Spuren in mein Gesicht gezeichnet. Schweres zieht mich nach unten. Wie kann ich glauben, dass du lebst, nach allem, was geschehen ist? Doch du stehst vor mir. Bin ich zu dir gekommen? Du kamst zu mir. Du stehst mit mir auf demselben Boden. Der Grund, der dich trägt, trägt auch mich. Aufrecht stehst du, anmutig und stark zugleich, aufgerichtet vom Himmel her. Auch in dein Gesicht hat das Leid seine Spuren gegraben. Doch es ist frei von Bitterkeit. Verwandelt hast du all das Bittere in Güte und Erbarmen. Aufmerksam schaust du mich an, schaust voller Liebe und verstehst. Verstehst die Tiefe meiner Angst. Du greifst mir unter die Arme und richtest mich auf. Deine Hände tragen die Narben der Fesseln. Ich finde Halt an deiner Schulter. Mein wundes Herz lebt auf durch dich. Mein Herr und mein Gott, erbarme dich meiner und halte mich fest. In deinem Schutz werde ich genesen. Amen. Ich möchte noch kurz beten.